Willkommen zum vierten Modul des MVA-Kurses über Modern C++. In diesem Modul werden wir das Thema der Konstruktoren näher beleuchten. Wir werden uns zunächst Initializer und Initializer-Listen ansehen, um dann den Unify-Konstruktor einzuführen. Anschließend werden R- und L-Wert und die dazugehörige Move-Semantik näher erklärt. Zum Abschluss werden wir dann noch auf diesen Move-Konstruktor eingehen und sehen, wieso der so elementar ist. Zunächst aber zum Thema der Initializer. Der C++-Konstruktor hat im Prinzip zwei Phasen. Zunächst die Initialisierung aller Basen und Felder. Danach wird die vorhandene Methode, durch den Methodenkörper gekennzeichnet, ausgeführt. Diese Zuweisung im Konstruktor ist daher unnötig. Wir können das alles in der ersten Phase vornehmen. Wirklich, wenn wir kompliziertere Logik wie Verzweigungen oder Schleifen haben, sollten die in den Konstruktor Methode eingefügt werden. Der Initialisierer ist für die direkte Zuweisung bevorzugt. Ansonsten kommt es zu dem Fall, dass wir eine doppelte, das heißt also unnötige Zuweisung haben. Betrachten wir kurz den Initialisierer in einem Beispiel. Wie so häufig schreibe ich eine Beispielklasse foo, welche über einen Konstruktor verfügt. Der Konstruktor soll Klassen einer Instanz von bar erstellen. Auch hier füge ich einen Konstruktor hinzu. Im Konstruktor der Klasse bar gebe ich aus, bar wurde erstellt. In foo speichere ich also jetzt eine Instanz dieser Klasse bar. Soweit, so gut. Erstellen wir eine Instanz von foo. Der C++-Konstruktor wird automatisch alle nicht initialisierten Felder initialisieren. Das heißt, wir werden jetzt schon einen Aufruf des bar-Konstruktors erleben. Bar wurde erstellt. Natürlich könnt ihr jetzt bar auch mit einem zweiten Feld, zum Beispiel einem Integer, konstruiert werden. Dieser zweite Konstruktor wird nicht standardmäßig angesprochen. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist die bar-Instanz auf ein neues bar zu legen. Dies wäre zum Beispiel in C-Sharp die klassische Vorgehensweise. Wir stellen allerdings fest, dass ich jetzt zwei Konstruktoraufrufe und auch zwei Zuweisungen habe. Dies ist nicht ideal. Besser wäre es gewesen, wir rufen ihn direkt hier auf und setzen explizit, wer bar wie aufruft. Das heißt, wir rufen jetzt bar explizit auf, und zwar mit 3. Und jetzt haben wir nur noch einen Konstruktoraufruf. Das heißt, wir haben uns eine Zuweisung und einen Konstruktoraufruf gespart. Und insofern ist dies auf jeden Fall die Herangehensweise, die wir verwenden sollten. Das heißt, die Initialisierer, getrennt durch den Doppelpunkt hier, sind sehr wichtig und sollten auf jeden Fall zum Initialisieren von Variablen verwendet werden. Neben dem Initialisierern gibt es noch ein zweites Konzept, nämlich die Initialisierungsliste. Die Initialisierungsliste findet vor allem dann Anklang, wenn es um das Erstellen von Objekten geht. Initialisierungslisten werden vom Compiler automatisch umgewandelt. Und Sie finden sie zum Beispiel beim Erstellen und Belegen von Arrays. Wir haben sie bereits gesehen bei Containern, nämlich zum Beispiel einen Standardvektor. Außerdem werden Initialisierungslisten auch für das Festlegen der Elemente von Plain or Danger Objekten verwendet. Wir haben solche kleinen Datentransferobjekte bereits erstellt, und zwar durch hilfreiche Tuples. Bei diesen Plain or Danger Objekten geht es allerdings um klassische C-Strukturen, die nur offene Felder haben. Wir können das auch selbst implementieren, und zwar durch Verwendung des Headers Initializer-List. Eine Standard-Initializer-List wird dann als einziges Argument in einen Konstruktor verwendet. Und warum es ein einziges Argument sein muss, ist ziemlich klar, wenn man darüber nachdenkt, dass bei einer Initializer-Liste ja alle eingebrachten Argumente an die Initializer-List weitergeleitet werden. Wir haben also gar keine Möglichkeit, dass wir die Initialisierungsliste irgendwie noch mit weiteren Typen ausstatten. Gehen wir gleich über in ein Beispiel zur Initialisierungsliste. In diesem Beispiel binde ich einen Standardvektor ein und initialisiere diesen direkt. Dies haben wir bereits gesehen. Das funktioniert über diese geschweiften Klammern. Analog könnte ich eine Datenstruktur, wie hier mein Struct, mit Feldern wie ein Integer, ein Double oder auch einen boolischen Wert oder weiteren direkt initialisieren. Also auch hier kann ich direkt eine Initialisierung vornehmen. Das ist im Prinzip das Hauptkonstrukt von solchen Initialisierungslisten. Das Ganze funktioniert, wie man es sich denken würde, compiled. Und wenn ich mir zu dieser Zeit mal die Ausgabe ansehen würde, dann könnte ich feststellen, dass ich ein F habe, welches eben genau mit diesen Werten gefüllt wurde. Gehen wir noch einen Schritt weiter und implementieren unsere eigene Initialisierungsliste. Ich nenne es jetzt eine Class Average und im Prinzip hat sie einen Konstruktor, nämlich eine Initializer-List, Standard-Initializer-List von Double Values. Und im Prinzip verwende ich jetzt hier nichts anderes wie ein Iterator. Und hole mir die Summe. Welche ich dann einfach durch die einzelnen Werte irgendwie aufaddiere. Und am Ende speichere ich in einem privaten Feld Average diesen Wert. Und lege diesen Wert einfach fest auf die Summe geteilt durch values.size. Um dann letztendlich auf die Werte zu kommen, könnte ich jetzt zum Beispiel den Function Call Operator verwenden. So, in dem Fall ist es das Einfachste, einfach Average herzunehmen und einfach nur Numbers auszugeben. Wenn natürlich man alles als public implementiert hat. Nochmal das Ganze. Und wir sehen, es kommt 2 raus. Das scheint zu stimmen. 1 plus 2 plus 3 ist 6. Geteilt durch 3 ist 2. Das funktioniert. Und damit nehme ich meinen eigenen Initializer entgegen und kann das hier entsprechend aufspalten. Ja, das Konzept dieser Initialisierungslisten, hat man ja gesehen, ist schon relativ weit gediegen. Wir verwenden es nicht nur, um Container oder Arrays zu initialisieren, sondern auch, um plain old data objects zu initialisieren. Und wenn man schon so weit ist, ist der Schritt, dass man diesen Initializer eben generell für Konstruktoren verwendet, nicht mehr so weit entfernt. Und das ist eben in C++11 passiert und nennt sich Unified Constructor. Im Prinzip nutzen wir Initialisierungslisten, um beliebige Konstruktoren aufzurufen. Das hat natürlich auch Einschränkungen. Das Problem ist, dass wir verschiedene Überladungen eines Konstruktors haben können. Und sobald ein Konstruktor, eine Überladung dieses Konstruktors, eine Initializer-Liste entgegennimmt, haben wir einen Konflikt. Soll jetzt immer die Initializer-Liste verwendet werden oder eben ein normaler Konstruktoraufruf? Dies kann zum Beispiel bei einem Standardvektor von t auftreten und wir werden das gleich demonstrieren. Die Lösung ist, dass man stattdessen einen klassischen Konstruktoraufruf verwendet und eben nur für Argumente, die keine Initializer-Liste darstellen. Soll heißen, wir können in einem Fall eines Konfliktes diesen Konflikt einfach lösen durch explizite Verwendung eines klassischen Konstruktoraufrufs mit den runden Klammern. Ich bin wieder zurück in dem Beispiel von eben und füge jetzt noch einen weiteren Konstruktor hinzu, nämlich einen, der nur ein Double-Feld annimmt. Und es ist klar, dass in diesem einfachen Fall ich wirklich keine Rechnung benötige. Was passiert also jetzt, wenn ich hier zurückgehe? Nur um sicher zu gehen, würde ich jetzt das hier mit aufschreiben. Einfacher Konstruktoraufruf. Und wir sehen, das Ergebnis ist 1. Okay, haben wir so erwartet. Was ich allerdings nicht erwartet habe, ist, dass unsere Meldung einfacher Konstruktor fehlt. Natürlich liegt es daran, dass es hier einen Konflikt gibt. Und wir lösen diesen Konflikt, indem wir explizit den einfachen Konstruktor ansprechen. Nun, das mag jetzt in diesem Fall sehr gekünstelt erscheinen. Doch wie sieht es bei Standardvektor aus? N1 mit 5 und N2 mit 5. Und wir lassen uns von beiden mal die Größe ausgeben. Einmal N1 und einmal N2. Und dann stellen wir fest, während der erste 5 Elemente hat, die alle auf 0 gesetzt sind zum Beispiel, hat der zweite nur ein Element, das eben den Wert 5 hat. Das ist also durchaus ein Unterschied und wir müssen sehr vorsichtig sein mit diesem Unified Konstruktor. Ansonsten funktioniert der eigentlich, wie man sich es vorstellt. Wenn ich eine Klasse Foo zum Beispiel erstelle, die einen Konstruktor hat, der 3 Werte annimmt, zum Beispiel, dann kann ich Foo durch einen Unified Konstruktor konstruieren, indem ich einfach hier 3 Parameter übergebe und ich sehe anscheinend keinen Compile-Fehler. Das heißt, Unify-Konstruktor hier mit den geschweiften Klammern funktioniert, wie man sich vorstellt. Stoßen wir nun vor in die Welt von R- und L-Werten. Im Prinzip kann man sich das sehr einfach verdeutlichen durch die Betrachtung einer Zuweisung. Bei einer Zuweisung gibt es immer 2 Seiten, also A equals B. Dann haben wir die linke Seite, A. Das ist unser L-Wert und dieser muss mit einer Adresse assoziiert sein. Immerhin wird die rechte Seite in dieser linken Seite gespeichert. Die rechte Seite, genannt R-Wert, muss nur einen Wert darstellen. Das heißt, wir müssten hier nicht B haben, was wieder mit einer Adresse assoziiert ist, sondern wir könnten auch 2 plus 3 haben. Und 2 und 3 liegen natürlich erstmal in keinen Speicheradressen. Temporär natürlich schon dann wieder, kommen wir allerdings erst gleich drauf zu sprechen. Dieses Konzept der Klassifizierung ist im Prinzip universell und kann immer angewendet werden. Wir haben auch eben schon an dem Beispiel A ist gleich B gemerkt, dass jeder L-Wert ein R-Wert ist, aber nicht jeder R-Wert ist ein L-Wert. Das heißt, wir unterscheiden durchaus zwischen den beiden. Der L-Wert ist also die Spezialisierung. Also hier sind unsere gesamten möglichen R-Werte und L-Wert ist ein Teil dieser Menge. Das Konzept der Move-Semantik baut auf dieser Klassifizierung auf zwischen L- und R-Wert. R-Werte haben, wie eben schon angedeutet, eine temporäre Adresse. Wichtig ist allerdings, dass wir als Entwickler diese temporäre Adresse zunächst nicht kennen. Das heißt, Veränderungen hinter dem Wert einer solchen Adresse bleiben uns erstmal unerkannt. Das bedeutet aber, dass Kopien eines R-Wertes unnötig sind. Wir können eigentlich immer mit dem Original arbeiten. Im Prinzip, wenn er bloß temporäre Daten transportiert. Wir können also eine Verschiebung, einen sogenannten Move, mit R-Werten durchführen. Da wurde ein neuer Modifizierer eingeführt, eine R-Wert-Referenz oder in der Sprache mit ampersand markiert. Das ist eine Move-Referenzierung. Betrachten wir diese Move-Referenzierung nun im konkreten Fall unter Verwendung einer konstruierten Klasse. In diesem Beispiel gehen wir davon aus, dass es eine Klasse gibt, Matrix, welche erstellt wird durch Angabe von sowohl einer Zeilen- als auch einer Spaltenzahl. Diese Klasse kann sehr groß sein und kann dann entsprechend auch Speicher beinhalten. In diesem Fall einfach ein Double Array. Weil wir sehr gute C++-Entwickler sind, stellen wir fest, dass sobald wir irgendwas anlegen, wie zum Beispiel so einen Speicherblock hier, sollten wir auch schon den entsprechenden Delete-Operator verwenden. Das verwenden wir hier. Wir verwenden auch entsprechend Initialisierer und auch nochmal ein Initialisierer für die Values. Im Prinzip eigentlich nur uns diese Heap-Speicher alloziiert. So weit, so gut. Das kann also jetzt ein sehr, sehr großes Array werden. Zum Beispiel in einer Methode, die wir nicht umsonst createHugeMatrix nennen. In dieser Methode sollen irgendwelche Operationen durchgeführt werden und am Schluss einfach eine neue Matrix erstellt werden. Diese Matrix hat zum Beispiel die Dimension 1000 mal 1000. Kann natürlich in der Realität noch sehr, sehr viel größer sein, aber für dieses Beispiel reicht uns dieser Speicher schon. Was wir jetzt machen ist, wir rufen diese createHugeMatrix-Methode auf und wir betrachten mal, welche Konstruktoren verwendet werden. Natürlich haben wir hier unseren Standardkonstruktor. Die Matrix wurde erstellt. Daneben haben wir vielleicht noch sowas wie eine Kopie. Und ein Copy-Konstruktor, wenn man sich daran erinnert, geht zum Beispiel, indem man eine konstante Referenz als Konstruktorargument hinzufügt. Diesen hier, sage ich, die Matrix wurde kopiert. Daneben gibt es noch eine dritte Art von Konstruktor, die werden wir uns gleich betrachten. Nun, was hätte ich früher in C++ erwartet? Entweder das Ganze hier wird optimiert und dieser Teil hier wird sofort hier hingetragen und das wird in diesem Fall auch passieren. Oder aber das Ganze wird irgendwie kopiert. Jetzt betrachten wir erstmal, was das Ergebnis sein wird. Also wir haben nur erstellt und wir versuchen mal das Ganze jetzt irgendwie zu vereinfachen, nämlich unter Verwendung eines entsprechenden Operators. Denn bis jetzt haben wir hier einen L-Wert. Das heißt, das ist hier noch ein R-Wert, aber natürlich, sobald ich das Ganze so schreibe, habe ich M als L-Wert. Natürlich sollte man noch entsprechende Semikolons einfügen. Und jetzt sehe ich, jetzt wird die Matrix kopiert. Das ist vielleicht nicht das, was ich haben möchte, aber im Prinzip ist es das, was ich erwartet habe. Und wie können wir jetzt hier weitergehen? Nun ja, Was ich möchte ist, obwohl diese Matrix hier nicht mehr verwendet wird in dieser Methode, soll sie dennoch hier nicht kopiert werden, sondern verschoben werden. Das schaffe ich über den sogenannten Move-Konstruktor oder aber auch über eine Standard-Move-Methode. Also ich könnte zum Beispiel sagen, bitte ändere die Semantik von M und kopiere sie nicht mehr, sondern verschiebe sie. Es wurde hier kein entsprechender Konstruktor angegeben, deshalb müssen wir uns damit beschäftigen, was passiert, wenn ich einen Move-Konstruktor erstelle. Ein Move-Konstruktor ist eine neue Art von Konstruktor, der so ähnlich aussieht wie ein Kopierkonstruktor und eine Regel bereithält, wie ein Objekt verschoben werden soll. Im Prinzip regelt es also den Diebstahl von Daten. Das Diebstahl ist hier das Verschieben von Daten. Wie eben erwähnt, die Signatur ist relativ ähnlich, allerdings verwenden wir die beiden Ampersands, also eine R-Value-Reference. Wir verwenden hier keinen Const-Modifizierer für die Übergabe dieser Instanz vom Typ T, da wir das Original auch verändern möchten. Wir wollen also explizit zum Beispiel unseren Values-Block von unserem Original auf unsere Kopie schieben und unserem Original einen Dummy-Values-Block geben. Außerdem existiert auch ein Move-Assignment-Operator. Der funktioniert auch ziemlich ähnlich zu dem Assignment-Operator. Das heißt, der Unterschied ist dasselbe wie vom Kopierkonstruktor zum Move-Konstruktor. Statt einen const t-Referenz erhalten wir jetzt einen t-value-Referenz. Wichtig ist, dass Move-Konstruktor Move-Assignment die Rule of 3 zu der Rule of 5 erweitert. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich Konstruktor und Destruktor habe, nicht mehr Kopierkonstruktor und Kopierassignment, sondern ich habe jetzt auch noch Move-Konstruktor und Move-Assignment. Und das macht im Prinzip die 5 Elemente voll, die ich quasi jeder Klasse jetzt implementieren sollte, sobald ich eine dieser 5 implementiere. Schauen wir uns das konkret im Beispiel an. Wir sind wieder bei der Matrix und zunächst implementiere ich jetzt mal den Kopierkonstruktor. Und man könnte sich jetzt Gedanken machen, wie genau dieser Move aussehen sollte. Doch zunächst sollten wir überhaupt mal betrachten, wie wir zu diesem Move kommen. Im Moment ist es ja noch nicht klar, ich habe einen Move von dem M. Allerdings stelle ich auch fest, er wird auch schon verwendet, nur indem ich einen Move-Konstruktor anbiete. Das heißt, wir haben jetzt keine Kopie mehr, sondern wir verschieben jetzt die Matrix. Das ist schon mal sehr gut. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie genau soll ich diesen Move implementieren? Und wenn wir diesen Move geschickt implementieren möchten, sollten wir das so machen, dass wir die Rows von der aktuellen Matrix auf die Rows der Originalmatrix setzen, die Columns der aktuellen Matrix auf die der Originalmatrix und dasselbe mit den Values. So weit, so gut. Jetzt gilt aber Folgendes, auch der Destruktor kommt hier zum Einsatz. Sobald wir diese Verschiebung gemacht haben, wird unsere Originalmatrix gelöscht. Das heißt, wir würden im Prinzip die Original-Values löschen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen die Original-Values auf eine neue Dummy-Values-Array setzen. Implementieren wir eine Methode, und zwar einen Operator zur String-Ausgabe. Ich nenne ihn mal out und unsere Matrix, die ruhig konstant ist. Und was dieser Operator machen wird, ist nichts weiteres wie einfach die Dimensionen ausgeben. Und das war's im Prinzip. Und den können wir jetzt immer hier oben verwenden. Zum Beispiel die Matrix wurde erstellt und dann eben noch die eigene Instanz. Die Matrix wurde kopiert, auch die eigene Instanz. Oder die Matrix wurde verschoben, auch die eigene Instanz. Und hier können wir das Ganze dann so ändern, wird verschoben. Und jetzt hier, die Matrix wird gelöscht. Gut. Also, die Matrix wurde erstellt, 1000, 1000. Dann wird eine Matrix gelöscht, auch mit 1000, 1000. Und eine Matrix wird verschoben mit 0, 0. Aber ganz wichtig hier, 0, 0. Das ist nicht genau das, was wir eigentlich haben möchten. Sondern wir setzen das ja auf neue Werte. Also beim Kopieren der Matrix können wir natürlich auch nicht so vorgehen. Sollten wir vielleicht auch eine eigene Implementierung machen. Machen wir aber jetzt in dem Fall nicht. Wir sehen ja auch, der wird gar nicht verwendet. Was interessanter ist, ist nochmal hier unten auszugeben, wurde verschoben. Und da sehen wir, das ist jetzt noch nicht genau das Richtige und die Matrix wird auch viel zu schnell gelöscht. Also eigentlich wollen wir zuerst verschieben und dann löschen. Daher erhalten wir auch am Ende diese Exception. Der Weg ist definitiv der richtige, allerdings wird hier einfach zu schnell gelöscht. Und die Frage ist, ob man das Ganze jetzt hier verbessern könnte. Schauen wir mal zum Beispiel, indem wir das hier so machen, dann sehen wir, es wird wesentlich mehr verschoben und wir erhalten auch am Ende keine Exception mehr. Also wir erstellen jetzt die Matrix, dann wird die Matrix verschoben, dann wurde die Matrix verschoben und dann wird sie gelöscht. Jetzt passt alles. Das heißt, wir verwenden als Rückgabetyp wirklich nicht eine R-Value-Reference, sondern einfach eine Kopie. Und es wird eben eine Kopie dieser R-Value-Reference. Es passt also alles. Die R-Value-Reference werden wir niemals bei der Rückgabe verwenden, sondern immer nur in bestehenden Instanzen. Zum Beispiel für das Auto-M, Create Huge Matrix, könnten wir eine R-Value-Reference angeben. Und das löst das Problem im Prinzip. Standard Move arbeitet jetzt richtig, wandelt das um, so wie wir es quasi erwarten würden, in eine R-Value-Reference. Wir sprechen unseren Move-Konstruktor an und alles passt. Wir verschieben die Matrix wurde verschoben, die Matrix wird gelöscht. Alles so, wie wir es quasi haben möchten. Und das ist quasi jetzt die Schönheit von diesen Move-Konstruktoren. Wir müssen nicht extra nochmal eine Allozierung einer sehr, sehr großen Speicherbereichs machen, nur um den alten sehr, sehr großen Speicherbereich zu löschen, sondern wir können jetzt wirklich das verschieben und einen sehr, sehr leichtgewichtigen Prozess definieren, der sowohl den Speicher kohärent hält, als auch sehr performant ist. Und das wird alles bereits vom Compiler implementiert. Das beendet das vierte Modul und den MVA-Kurs zu Modern C++. Ich hoffe, dass das Konzept eines Move-Konstruktors und allgemein der Konstruktoren in C++ 11 klar geworden ist und möchte jeden ans Herz legen, immer Move-Konstruktoren zu verwenden, sobald man größere Klassen konstruiert, die größere Objekte darstellen. Letztendlich wird man sehr, sehr hohen Performance-Gewinn sehen und gleichzeitig auch unnötige Kopien vermeiden. Das alles führt dazu, dass Programme schneller, stabiler laufen und gleichzeitig die Programmierarbeit deutlich reduziert wird. Vielen Dank.